Ja, der Bruder Stefan Jorik aus der Versammlung Berlin-Tagalog. Da sind wir mal gespannt, dass das hier auch in Deutsch losgeht. Ne? Ja, sei herzlich willkommen. Und das Thema heißt, den Geist der Selbstaufopferung beleben. Bitte, Bruder Jorik.
Viele Menschen sagen, ein Opfer sei nur dann ein Opfer, wenn es wehtut. Ist das auch deine Meinung? Gemäß einem Wörterbuch ist ein Opfer eine freiwillige Gabe für Gott oder etwas, worauf wir freiwillig für Gott verzichten. Ein Opfer ist entweder eine freiwillige Gabe für Gott oder etwas, worauf wir freiwillig für Gott verzichten. Und das ist unser Thema, den Geist der Selbstaufopferung neu beleben oder erneuern. Lass uns mal anschauen, was das Thema zu sagen hat. Was meinen wir, wenn wir vom Geist der Selbstaufopferung sprechen? Mit dem Wort Geist kann unsere Einstellung gemeint sein, unsere vorherrschende Einstellung bezüglich des Gebens für Gott. Wie sieht es da mit unserem Geist, mit unserer Einstellung aus? Selbstaufopferung klingt irgendwie negativ, ist es aber nicht, wie wir in diesem Vortrag herausfinden werden. Selbstaufopferung, das ist die Frage. Wir opfern viel für Gott, du und ich, wenn wir lange Zeugen Jehovas sind. Wir opfern viel Kraft, viel Zeit, wir opfern mitunter finanzielle Mittel für Gott. Wie sieht es also aus mit dieser Einstellung, mit unserer persönlichen Motivation, etwas für Gott zu geben? Und unser Thema heißt ja nicht, habe den Geist der Selbstaufopferung, sondern den Geist der Selbstaufopferung neu beleben oder wiederbeleben. Was darauf schließen lässt, dass es sein kann, dass wir diesen Geist, diese Einstellung, dieses positive Geben Gott gegenüber auch verlieren könnten. Lass uns mal darüber nachdenken, wie das war, als wir die Wahrheit kennengelernt haben. Vielleicht sind viele von uns relativ neu Zeugen Jehovas oder vielleicht bist du schon lange Zeuge Jehovas. Denk mal daran zurück, wie das war, als du die Wahrheit kennengelernt hast. Warst du nicht begeistert davon, zu erfahren, dass Gott einen Namen hat? Warst du nicht begeistert davon, zu erfahren, dass Gott ein Paradies wieder vorgesehen hat für diese Erde? Dass wir Menschen wiedersehen können, die wir durch den Tod verloren haben? Waren das nicht begeisternde Gedanken? Und wie hast du reagiert? War es nicht so, dass du mit jedem und mit allen über diese gute Botschaft sprechen wolltest? Warst du nicht über die Maßen motiviert? So war das am Anfang. Eigentlich mit jedem von uns. Wie ist das heute, nach so vielen Jahren, die wir in der Wahrheit sind, wie wir so sagen, die wir Zeugen Jehovas sind? Kann das sein, dass wir mit den Jahren diese Motivation verlieren, etwas für Gott zu tun, diesen Geist verlieren, freudig etwas für Gott zu geben oder freiwillig und freudig auch auf etwas zu verzichten, weil wir Gott kennengelernt haben? Wir wollen einige Aspekte nachher anschauen, einige praktische Beispiele anschauen. Aber das ist unser Thema. Also diese Einstellung des freiwilligen Gebens Gott gegenüber soll neu belebt werden. Wie ist das heute in der Welt? Wenn wir Menschen treffen auf unserer Arbeitsstelle, in der Schule, in der Nachbarschaft, auch vielleicht im Predigtdienst, wie ist die vorherrschende Einstellung, wie ist der vorherrschende Geist der Menschen? Die meisten Menschen fragen zunächst einmal, was habe ich davon? Oder was kriege ich denn dafür, wenn ich etwas für dich tue? Das ist der Geist, den die Menschen in der Regel, nicht alle, aber in der Regel heute zeigen. So, der Geist wahren Christentums ist ein ganz anderer. Und das ist die Motivation, die wir haben durch diesen Vortrag heute. Wir wollen uns als Motivationshilfe Negativbeispiele aus der Bibel anschauen. Zwei Stück und wollen einen positiven Bericht anschauen über Personen, die den Geist der Selbstaufopferung nicht zeigten und Personen, die ihn zeigten. Und wir wollen sehen, das ist die Lektion, wie denkt Jehova, unser Schöpfer, über Personen, die sich gerne für andere einsetzen und wie denkt er über Personen, die das nicht gerne tun, die alles nur für sich haben wollen. Das wird eine Motivation für uns sein, bevor wir dann einige Aspekte unseres Lebens anschauen und überlegen, ob wir vielleicht hier und da uns verbessern können, was diesen Geist, diese Einstellung des Gebens Gott gegenüber angeht. Das erste negative Beispiel, was wir uns anschauen wollen als Warnung und als Motivation, sind die Israeliten. So, wenn wir Bibelleser sind, dann kennen wir die Israeliten. Was verbinden wir mit dem Wort die Israeliten? Also jeder, der oft und lange in der Bibel liest, der sagt, ah ja, die Israeliten, das waren doch die, die immer nur am Nörgeln waren, nicht wahr? So kennen wir die Israeliten. Immer am Meckern, kein Wasser in der Wildnis, kein Fleisch. Sie wollen die Gurken, sie wollen den Knoblauch, sie wollen zurück nach Ägypten. Haben sie vergessen, dass sie in Ägypten Sklaven waren? Haben sie vergessen. Aber Hauptsache, immer am Nörgeln Gott gegenüber. So kennen wir die Israeliten. Und das ist die Geschichte, wo wir einsteigen wollen. Wieder mal war so eine Situation hier. Und wir schlagen bitte unsere Bibel auf, wenn wir sie heute Morgen dabei haben, in 4. Mose Kapitel 11. Wieder einmal nörgelten die Israeliten, sie haben kein Fleisch. Und dann steigen wir hier in den Bericht ein, in 4. Mose 11, in den Versen 31 und 32. Und lasst die Bibel bitte offen, wir wollen dann noch dort weiterlesen. 31 und 32, da heißt es, und ein Wind brach los von Jehova her und begann Wachteln vom Meer heranzutreiben und sie über das Lager fallen zu lassen, etwa eine Tagesreise weit hierhin und etwa eine Tagesreise weit dorthin, rings um das ganze Lager und etwa 2 Ellen über der Fläche der Erde. Da machte sich das Volk jenen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag auf und sammelte fortgesetzt die Wachteln. Wer am wenigsten auflas, sammelte 10 Homer. Und sie breiteten sie für sich unablässig weithin rings um das Lager aus. Bis hierher. Also was war die Situation? Die Israeliten am Nörgeln. Jehova sagt, gut, dann gebe ich euch Wachteln. Der Bericht sagt, die kamen so durchs Lager geflogen auf einer Höhe von 2 Ellen. Das waren 90 Zentimeter ungefähr. Können wir uns so vorstellen, Israeliten in ihrem Lager. Die Wachteln kamen durchs Lager geflogen, so. Ja, wir wissen nicht Details, ne? Vielleicht haben sie aus der Luft greifen können sogar und, weiß ich nicht, dann umgebracht. Sie breiteten sie jedenfalls im Lager ringsum aus, heißt es. Vers 32, wenn du nochmal reinschauen möchtest, da heißt es, sie sammelten die Wachteln jenen ganzen Tag und die ganze Nacht und den ganzen nächsten Tag. Also die Israeliten am Fleisch sammeln, am Wachteln sammeln, einen ganzen Tag, eine ganze Nacht und nochmal einen ganzen Tag. Und dann steht hier, der am wenigsten sammelte 10 Homer. Wie viel sind denn 10 Homer? Fußnote in der Studienbibel sagt uns, ein Homer sind 220 Liter. Oder wenn wir jetzt sagen, wir rechnen das irgendwie um und sagen, das sind ungefähr 220 Kilogramm auch, ne? Und dann steht hier, jemand hat 10 Homer gesammelt. Das sind also 2200 Kilogramm. Wer von euch kann 2200 Kilogramm Chicken Wings essen? Einer. Das sind 220 10 Liter Eimer voll Fleisch, voll Chicken Wings. Ist nicht möglich. Und die Bibel sagt, das war der am wenigsten gesammelt hat. Soll heißen, es gab offensichtlich Israeliten, die weit mehr als 2200 Kilogramm nur für sich selbst gesammelt haben. Plus Frau, plus Kinder, plus Onkel und Tante. Tausende, buchstäblich, tausende Kilogramm Chicken Wings, Wachteln. Schon diese Vorstellung, wenn wir mal darüber nachdenken, welche Masse das war, zeigt uns, dass es ja unmöglich ist, das zu essen. Ne? Wir essen vielleicht einen Teller, vielleicht ist jemand gut und isst 2 Teller Chicken Wings und dann sind wir aber ganz gut dabei. Ne? Aber tausende Kilogramm zu essen ist einfach von der Sache her schon unmöglich. Das haben die gemacht. Und das ist genau die Lektion, die wir lernen wollen. Wir wollen schauen, wie Jehova jetzt darüber dachte und dann gucken wir uns das an in Vers 33 und 34. Da steht hier, das Fleisch war noch zwischen ihren Zähnen, bevor es zerkaut werden konnte, als Jehovas Zorn gegen das Volk entbrannte. Und Jehova begann das Volk mit einer sehr großen Schlachtung zu schlagen. Man gab jenem Ort den Namen Kibrot Hatawa, denn dort begrub man die Leute, die ein selbstsüchtiges Verlangen bekundet hatten. Bis hierher. Wie dachte Jehova über die Israeliten, die ein selbstsüchtiges Verlangen bekundeten? Ja, steht hier, ne? Jehova wurde zornig. Es gab eine große Schlachtung unter ihnen. Nicht, weil die Hunger hatten, das war nicht das Problem, sondern die Gier war ihr Problem. Weil sie nicht für sich selber das sammelten, was sie essen konnten, sondern weil sie in Unmengen das sammelten, was sie sowieso nicht essen konnten. Und das ist Gier. Und Jehova hasst, gemäß diesem Bericht, Personen, die nicht gerne geben, sondern alles nur für sich behalten wollen. Und die Israeliten waren hier ein Negativbeispiel für Personen, die ein selbstsüchtiges Verlangen bekundet hatten, anstatt gerne zu geben. Geist der Selbstaufopferung ist unser Thema. Wie denkt Jehova über Personen, die nicht gerne geben? Ganz klar, er hasst Personen, die alles nur für sich haben wollen. Ein weiteres Beispiel, hunderte von Jahren später, wir schlagen in unserer Bibel bitte zu Maleachi, kurz vor Matthäus, Maleachi im ersten Kapitel. Bibelleser wissen, dass die Israeliten, und wir sind immer noch beim Volk Israel hier, auch beim Buch Maleachi, Tieropfer darbringen mussten, um Vergebung für ihre Sünden zu erhalten. Und jetzt lesen wir Vers 8 im ersten Kapitel von Maleachi und schauen, was passiert ist. Und das war auch keine Einzelheit und kein Einzelfall, sondern es ist öfter so passiert. Maleachi 1, Vers 8, da steht: Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfern darbringt, sagen sie, es ist nichts Schlechtes. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes Tier darbringt, es ist nichts Schlechtes. Bring es bitte zu deinem Statthalter hin, wird er Gefallen an dir finden oder wird er dich freundlich aufnehmen? Hat Jehova der Herrscharen gesprochen. Lass auch hier bitte deine Bibel offen. Was war also die Situation? Ja, der Israelit, der hat seine Tiere, hat seine Herde. Und jetzt sagt er, ich bin der schlaue Israelit, weil ich habe ein krankes Tier in meiner Herde oder ein blindes, ne, lahmes Tier, was sowieso keinen Wert mehr hat. Ich krieg's nicht verkauft. Da sagt er, da bin ich schlau, dann nehme ich dieses Tier und opfer es für Jehova, habe zwei Nutzen davon. Erstmal kriege ich meine Sünden vergeben und zweitens bin ich das kranke Tier los. Super, oder? So waren sie, die Israeliten. Wobei Jehova durch Maleachi sagt in Vers 8, versuch das mal mit dem Statthalter. Der wird dich auch nicht freundlich aufnehmen. Ne? Aber bei Jehova dachten sie, ja, Jehova hat schon Verständnis. Der, für den ist kein Problem. Ne? Da kann ich als Opfer bringen, was ich will. Jehova ist zufrieden. Ne? Lass mal gucken, ob Jehova zufrieden war im Vers 14 im ersten Kapitel. Da steht, und verflucht ist, wer listig handelt. Wenn in seiner Herde ein männliches Tier vorhanden ist und er ein Gelübde ablegt und Jehova ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, hat Jehova der Herrscharen gesagt, und mein Name wird furchteinflößend sein unter den Nationen. Wie denkt Jehova über Personen, die nicht gerne geben, sondern alles nur für sich behalten wollen? Jehova sagt in Vers 14, derjenige ist verflucht. So harte Worte benutzt Jehova für Personen, die nicht den Geist der Selbstaufopferung zeigen, sondern das Beste immer nur für sich behalten wollen. Zwei Negativbeispiele, die uns zeigen sollen, dass Jehova es nicht gut findet, wenn wir den Geist der Selbstaufopferung nicht zeigen. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein positives Beispiel. Wer könnte besser dienen als Jesus Christus selbst? Wir wissen als Christen, als Nachfolger Jesu, dass er der war, der den Geist der Selbstaufopferung eigentlich in der perfektesten Weise zeigen konnte. Wir wollen aber einen kurzen Bericht anschauen, und zwar die Worte des Apostels Paulus in seinem Brief an die Philipper. Wenn du also Philipper Kapitel 2 aufschlagen möchtest, dann wollen wir kurz anschauen, welche Eigenschaften Jesus brauchte, um den Geist der Selbstaufopferung zeigen zu können. Und das wird uns auch heute eine gute Motivation sein. Philipper Kapitel 2. Und dann schauen wir uns die Verse 5 bis 8 kurz an. Aber Paulus nimmt hier Bezug auf Jesus und lass uns mal schauen, welche Eigenschaften Jesus brauchte. 5, Da sagt Paulus, bewahrt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war, der, obwohl er in Gottes Gestalt existierte, keine gewaltsame Besitzergreifung in Betracht zog, nämlich um Gott gleich zu sein. Nein, sondern er entäußerte sich selbst und nahm Sklavengestalt an und wurde den Menschen gleich. Mehr als das, als er in seiner Beschaffenheit als ein Mensch erfunden wurde, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod an einem Marterpfahl. Das perfekteste Beispiel für jemand, der den Geist der Selbstaufopferung zeigen möchte. Jesus Christus. Aber hast du die beiden Eigenschaften gesehen, die Jesus brauchte, um diesen Geist, diese Einstellung des Gebens, des freiwilligen Gebens zeigen zu können? Im Vers 8, ne, da steht, er erniedrigte sich selbst. Heute sagen wir, er war demütig. Haben wir auch gleich im Wachtumsstudium hinten dran. Ne? Demut. Und gehorsam steht hier. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Also ohne Demut und ohne Gehorsam wäre es Jesus nicht möglich gewesen, den Geist der Selbstaufopferung bis zum Tod zu zeigen. Wenn wir beide jetzt gerne Gott gegenüber geben wollen, dann brauchen auch wir diese beiden Eigenschaften. Wir brauchen Demut, wir brauchen Gehorsam. Und wenn wir merken, mit der einen oder der anderen Eigenschaft haben wir vielleicht Schwierigkeiten, haben wir alle, hier oder da, dann lass uns daran arbeiten. Weil Jesus zeigt, dass es unmöglich ist, gern von sich selbst zu geben, wenn wir nicht demütig sind und wenn wir nicht gehorsam sind. Also Jesus ist das größte Beispiel, wenn es um den Geist der Selbstaufopferung geht. Weil er für uns starb und das Beste gab, was er hatte, nämlich sein Leben, ist er auch in der guten Position, uns Rat zu geben, was unser Leben heute angeht. Und jetzt kommen wir so ein bisschen zu dem praktischen Aspekt des christlichen Lebens heute. Wir wollen seinen Rat anschauen und ein bisschen analysieren in Lukas Kapitel 9. In Lukas Kapitel 9, in den Versen 23 bis 25, gab Jesus guten Rat, was den Geist der Selbstaufopferung angeht. Wir wollen uns das anschauen und im Sinn behalten, dass, wie wir sagten, er derjenige ist, der in der besten Position ist, uns diesen Rat zu geben. Das ist kein Ältester, der uns diesen Rat gibt, das ist nicht unser Ehepartner, das sind nicht die Eltern, das ist Jesus Christus selber, der schon bewiesen hat, dass er den Geist der Selbstaufopferung hatte. So, Lukas 9, 23 bis 25, da steht, dann sagte er weiter zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme Tag für Tag seinen Marterpfahl auf und folge mir beständig. Denn wer immer seine Seele retten will, wird sie verlieren. Wer immer aber seine Seele um meinetwillen verliert, der wird sie retten. In der Tat, welchen Nutzen hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, sich selbst aber verliert oder Schaden erleidet? Also was sagt Jesus, was macht den Geist der Selbstaufopferung aus als wahrer Christ? Vers 23. Lass uns das mal im Detail anschauen. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen möchtest, wenn du ein wahrer Christ sein möchtest, sagt Jesus, dann verleugne dich selbst. Was meinte er mit diesen Worten? Nun, im Originaltext wird eine Idee wiedergegeben, die lautet, jemand würde alle Rechte abgeben. Jemand gehört sich nicht selbst, wenn er sich selbst verleugnet, und er gibt alle Rechte zu entscheiden ab. Das haben wir beide getan, als wir uns haben taufen lassen. Wir haben erklärt, dass wir verstanden haben, dass Jesus das Haupt der Versammlung ist und dass wir gerne mit ihm und mit der Organisation Jehovas zusammenarbeiten möchten. Das ist Selbstverleugnung. Rechte abgeben. Und Jesus sagt, nur der ist ein wahrer Christ, der das verstanden hat. Nicht mehr selbst zu entscheiden, sondern Christus entscheiden zu lassen. Und Jesus sagt im Vers 23 auch, jemand, der ein wahrer Christ ist, würde was tun? Er würde Tag für Tag seinen Marterpfahl auf sich nehmen. Ja, das machen wir nicht buchstäblich, aber was ist unser Marterpfahl, den wir auf uns nehmen jeden Tag? Ja, das sind all die Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen, Versuchungen, die mit dem Christsein einhergehen. Ist es nicht so, dass wir manchmal das Gefühl haben, dass, weil wir Zeugen Jehovas sind, wir mehr Schwierigkeiten haben als andere Menschen auf dieser Welt? Ja. Aber das ist genau das, was Jesus sagte. Jesus sagt, wenn du ein wahrer Nachfolger von mir bist, dann wirst du Probleme haben. Jemand, der durch diese Welt geht, ohne Probleme zu haben, der mit allem, mit jedem gut klarkommt, der niemals aneckt wegen seinem Glauben, der muss sich überlegen, ob er wirklich den wahren Glauben vertritt. Weil Jesus sagt, wenn du ein wahrer Christ sein möchtest, dann wirst du Tag für Tag deine Schwierigkeiten und Herausforderungen zu meistern haben. Und Jesus sagt im Vers 23 auch, ein wahrer Nachfolger von ihm würde ihm beständig folgen. Also nicht so, wie wir viele Menschen kennen, die sagen, ich versuche Gott zu gehorchen, wenn es gerade nichts Besseres zu tun gibt, wenn es mir passt. Ich nehme mir aus der Bibel die Dinge heraus, die für mich gut sind. Also Jesus sagt, jemand, der ihm wirklich nachfolgt, würde das beständig tun, kontinuierlich. Das ist die Beschreibung einer Person, die den Geist der Selbstaufopferung zeigt, so wie Jesus uns vorgelebt hat. Und wir behalten im Sinn, dass er das beste Beispiel war für jemand, der das tun konnte. Er starb für uns, er gab das Beste, was er hatte. Und deswegen kann er genau das von uns auch verlangen. Wir halten also fest bis hierher, negative Beispiele sind eine Warnung, weil sie uns zeigen, wie Gott über Personen denkt, die nicht gerne geben. Positive Beispiele wie Jesus Christus selber und viele andere Personen in der Bibel sind Motivation für uns, weil sie uns zeigen, dass Jehova Personen liebt, die gerne etwas für andere tun und gerne geben. Und wir halten fest, dass Jesus das beste Beispiel für so jemand war und deswegen hat er uns diesen Rat in Lukas 9, Vers 23 gegeben, dass wir ihm beständig nachfolgen mit dieser positiven Einstellung, etwas für Gott zu tun. Die Frage ist, in welchen Bereichen können wir das nachahmen? Lass uns mal über unser Leben nachdenken. Wir kennen uns ja nicht persönlich, aber jeder hat doch Opfer gebracht. Ist es nicht so? Vielleicht hast du ein Opfer gebracht, heute Morgen hier zu sein. Vielleicht war das nicht einfach für dich, heute Morgen hier zu sein. Wetterbedingt oder du hast andere Schwierigkeiten gesundheitlicher Art. Aber trotzdem bist du hier. Das ist ein Opfer, was wir bringen für Jehova. Weil wir verstanden haben, die Zusammenkünfte sind uns wichtig. Wie ist das mit unserem Predigtwerk? Alle Zeugen Jehovas sind aktive Prediger. Ist das einfach für uns? Das ist nicht immer einfach für uns. Manchmal ist das sehr schwer für uns. Wir brauchen Motivation. Aber wenn wir draußen sind und predigen, obwohl die Leute vielleicht nichts hören wollen, das ist ein Opfer, was wir bringen, weil wir verstanden haben, genau das ist das, was Jesus möchte und was Jehova möchte. Vielleicht haben wir eine schwierige Situation auf der Arbeit zu lösen. Vielleicht wird von uns verlangt, wir sollen Überstunden machen. Was bedeuten würde, wir würden die Zusammenkünfte versäumen, regelmäßig. Wie entscheiden wir uns? Bringen wir ein Opfer für Jehova? Oder denken wir vielleicht doch, dass Jehova uns nicht unterstützen kann? Das sind die Opfer, die wir heute bringen, über die wir nachdenken. Viele von uns setzen viel Zeit im Dienst ein, verzichten daher auf Geld, was sie verdienen könnten, wenn sie mehr arbeiten würden. Das ist ein Opfer, was viele von uns bringen. Das muss nicht sein. Das machen wir aber gerne, weil wir verstanden haben, das ist die Art, wie wir zeigen können, dass wir dankbar für Jehova sind. Einige haben vielleicht auf eine Karriere verzichtet. Viele von uns haben vielleicht studiert und hätten gerne in dieser Welt Karriere gemacht, haben dann die Wahrheit kennengelernt und haben festgestellt, die Wahrheit zu kennen und für Jehova tätig zu sein, ist viel befriedigender, viel schöner, als in der Welt Karriere zu machen. Aber es ist ein Opfer, was diese Brüder bringen, weil sie auf Dinge verzichten, die sie tun könnten in dieser Welt. Die sind ja nicht verboten, diese Dinge. Aber sie sagen, nein, ich verzichte darauf. Das war die Beschreibung des Wortes Opfer am Anfang. Ne? Etwas, worauf wir freiwillig auch verzichten, kann auch ein Opfer sein. Karriere, Geld, all das. Und dann geben viele von uns von ihren materiellen Mitteln, hier im Königreichssaal, wir haben Spendenkästen hier für unsere interessierten Personen, auch als Information, ne, das ist nicht wie in der Kirche, sondern Spendenkästen. Auch unsere finanzielle Beteiligung an einem Werk Jehovas kann ein Opfer sein. Weil wenige von uns mögen so viel Geld haben, dass es für sie egal ist, wie viel sie geben. Die meisten von uns haben eher finanzielle Schwierigkeiten. Und trotzdem sagen wir sind bereit, etwas für das Werk zu geben, für die Instandhaltung des Königreichssaals und so weiter. Es gibt viele Beispiele und viele Bereiche unseres Lebens, durch die wir zeigen können, dass wir opferbereit sind und dass wir gerne den Geist der Selbstaufopferung zeigen. Vielleicht können wir darüber nachdenken, ob wir hier und da noch Verbesserungsmöglichkeiten haben. Fest steht, wir alle, die wir hier sitzen, erfüllen eine biblische Prophezeiung. Welche ist das? Das ist die in Psalm 110, wenn du das mit aufschlagen möchtest. Psalm 110. Im Vers 3. Psalm 110, Vers 3. Da sagt David: Dein Volk wird sich willig darbieten am Tag deiner Streitmacht. In der Pracht der Heiligkeit aus dem Schoß der Morgenröte hast du Tautropfen gleich deine Jungmannschaft. Ja, das ist die Prophezeiung und wir alle erfüllen die heute. Warum? Weil jeder, der sich, Vers 3, willig darbietet, gerne gibt für Jehova, genau das erfüllt, was David hier sagt. Jehova wird zu dieser Zeit ein Volk haben, das sich anbietet, das sich willig darbietet. Das sagt David. Und Jehova sagt, David sagt, du hast, über Jehova, du hast Tautropfen gleich deine Jungmannschaft. Können wir auch auf ältere Brüder und Schwestern beziehen. Ein Tautropfen, haben wir mal überlegt, was ein Tautropfen tut? Was macht ein Tautropfen? Ein Tautropfen ist erfrischend. Hat noch viele andere Sachen, aber sagen wir mal, er ist erfrischend. Frage ist, sind wir Tautropfen gleich, so wie David sagt, erfrischend? Sind wir erfrischend in der Versammlung, wenn wir hier in den Saal kommen? Sind wir erfrischend zu anderen? Sind wir erfrischend, wenn wir im Predigtdienst tätig sind, nicht nur zu den Leuten, die wir treffen, sondern auch zu unserem Dienstpartner? Sind wir positiv? Sprechen wir gerne über Jehova, über geistige Dinge? Sind wir erfrischend? Wenn du ein Ehemann oder Vater bist, bist du erfrischend in der Familie, zu deiner Frau und Kindern? David sagt das, ne? In der heutigen Zeit hat Jehova ein Volk, das sich anbietet und das erfrischend tätig ist. Und das zeigen wir alle durch unsere Einstellung. Die Frage ist, wie können wir jetzt an diesem Geist der Selbstaufopferung arbeiten? Weil wir haben ja gesagt, es kann sein, dass wir das auch verlieren über die Zeit. Wir sind müde vielleicht, wir sind kraftlos, wir haben andere Probleme und wir haben diese Motivation vielleicht ein Stück weit verloren, etwas für Jehova gerne zu geben. Was können wir dann tun? Nun, das ist ein Prozess, an dem wir arbeiten wollen und wir wollen diesen Geist der Selbstaufopferung wieder neu beleben, neu entwickeln. Das können wir tun, zum Beispiel durch intensives Gebet zu Jehova. Wenn wir Schwierigkeiten mit irgendwelchen Dingen haben, auch mit unserer Einstellung, dann lass uns doch mit Jehova darüber sprechen. Lass uns doch ihm deutlich sagen, Jehova, ich komme nicht so ganz klar damit. Ich habe damit ein Problem. Hilf mir bitte, dass ich darüber wegkomme, dass ich da klarkomme, dass ich eine gute Einstellung entwickeln kann. Lass uns mit Jehova über unsere Einstellung sprechen. Lass uns intensiv in der Bibel lesen und studieren. Lass uns über biblische Beispiele nachdenken, wie wir es jetzt nur ein paar Minuten machen konnten. Israel, Jesus Christus. Es gibt so viele biblische Personen, über die wir nachdenken können, die uns ein Vorbild sind. Lass uns das lesen, lass uns Zeit haben, darüber nachzudenken, nachzusinnen, um motiviert zu werden, diesen Geist der Selbstaufopferung neu zu beleben. Dann werden wir Motivation haben, wieder mehr Zeit einzusetzen für Jehova, qualitativ tätig zu sein und gerne für Jehova zu geben. Der abschließende Text ist der Rat von Jesus, den wir in Apostelgeschichte 20 finden. Apostelgeschichte 20, Vers 35. Lukas zitiert hier Jesus, der was ganz Interessantes sagte. Im Vers 35, da steht: Ich habe euch in allen Dingen vor Augen geführt, dass ihr, indem ihr so angestrengt arbeitet, den Schwachen beistehen und die Worte des Herrn Jesus im Sinn behalten sollt, der selbst gesagt hat: Beglückender ist geben als empfangen. Für alle wahren Christen gilt also: Beglückender ist geben als empfangen. Lasst uns also weiter an dem Geist, an der positiven Einstellung des Gebens Gott gegenüber arbeiten, weil wir festhalten, Jesus sagte, es bringt mehr Glück, anderen zu geben, als immer nur zu empfangen.